Herzlich willkommen zur 8. Ausgabe des Episodencafés. Das Thema dieser Sendung ist der Beginn der 7. DS9-Season. Doppelfolge, das Gesicht im Sand und Schatten und Symbole. Als Auftakt zur letzten DS9-Staffel ist diese Episode wegweisend und schließt die Lücke zu Tränen der Propheten. Des Weiteren tritt erstmals Ezri Dex auf. Die Sendung moderieren Malte Kirchner
und Thorsten Kroke, neuer Moderator im Team des Episodencafé. Aber keine Angst, Jan ist uns nie verloren gegangen, er wird bereits in der nächsten Ausgabe wieder da sein. Nun aber erstmal die Inhaltsangabe von Thorsten.
Nachdem der besessene Dukat das Wurmloch versiegelt und Jadzia Dex getötet hat, befindet sich Captain Sisko mit Jake nun auf der Erde im Restaurant seines Vaters und sinnt über sein Versagen als Abgesandter nach. Auf DS9 wollen Bashir, O'Brien und Quark Worf helfen, da Jadzia nicht in Stovokor eingekehrt ist. Kira ist zum Colonel befördert worden und muss sich inzwischen mit Odos Hilfe mit den neuen Alliierten der Föderation arrangieren, den Romulanern, die unter Senatorin Kretaks Führung einen unbewohnten bajoranischen Mond erbitten. Sisko erhält währenddessen eine Vision von den Propheten. Er sieht das Gesicht seiner leiblichen Mutter Sarah. Joseph Sisko, Bens Vater, zeigt dem Abgesandten ein altes Relikt aus dem Besitz seiner Mutter, welches Informationen für den Abgesandten erhält. Einem Mordanschlag knapp entgangen, macht sich Sisko danach auf dem Weg zu einem Wüstenplaneten, um den Drehkörper des Abgesandten zu suchen. Jake, Joseph und Ezri Dex, die neue Dex-Wirtin, begleiten ihn. Kira und Odo finden heraus, dass die Romulaner den Mond als Waffenlager benutzen, aber Admiral Ross will nichts unternehmen, sodass Kira beschließt, selbst zu handeln. Mit einer unterlegenen Blockade versucht sie, die Romulaner zum Rückzug vom Mond zu zwingen. Aufgrund ihrer Sturheit erreicht sie ihr Ziel und Kretak lenkt ein. Martok, Worf, Bashir, O'Brien und Quark fliegen zu einer wichtigen Schiffswerft des Dominion und zerstören sie in einer tollkühnen Operation. Auf dem Wüstenplaneten findet Sisko schließlich den Drehkörper des Abgesandten. Die Paargeister versuchen ihn aber vergeblich an Öffnung zu hindern, weshalb Sisko Erlebnisse als Benny Russell erlebt, der sich in einer psychiatrischen Anstalt befindet. Trotzdem öffnet Sisko den Drehkörper, was auch wieder das Wurmloch öffnet. In einer anschließenden Vision von seiner Mutter bekommt er einige Antworten bezüglich seiner gemeisterten Aufgabe und Sisko tritt nun wieder den Dienst als Captain von DS9 an. Mit der Ankunft auf DS9 und der Vereinigung der neuen Crew ist der Auftakt zur letzten DS9-Staffel beendet, welcher wohl einer der Glanzlichter der Serie ist. Auf drei unabhängigen, gut parallel laufenden Ebenen wird dem Zuschauer die richtige Mischung aus Spannung, Action, Drama und Epik geboten. Gerade Ben Sisko steht im Vordergrund bei der Darstellung von tiefgehenden Charakterelementen, da er vom hoffnungslosen, gebrochenen Menschen zum bekannten, mutigen und versierten Captain aufläuft, den man ja bis zum Ende der 6. Staffel kannte. Auch die Handlung ist vielschichtig. Neben Raum-Action und Star Trek-typischer Politik enthält der Plot hauptsächlich den abgesandten Handlungsstrang, der durch die Forscherelemente auf dem Wüstenplaneten an die glorreichen Classic-Außenmissionen erinnern lässt. Des Weiteren wird mit Ezri Dex der neue Dex-Wirt eingeführt, allerdings werden nur geringe individuelle Charakteransätze gezeigt. Mit dem Ende der Folge werden die Karten für das Finale wieder neu gemischt. Das Wurmloch ist wieder geöffnet, dem Dominion hat man den neuen Vorteil mit den Schiffswerften genommen und die Beziehung zu den Romulanern wird angespannt. Interessant ist ferner, dass sich Sisko nun fast völlig von den Propheten bestimmen lässt, da er nun auch klar ist, dass er nicht zufällig von ihnen ausgewählt wurde. Es lässt sich also jetzt schon feststellen, dass diese Folge wegweisend für das Finale ist, zumal Sarah von einer noch bevorstehenden wichtigen Aufgabe spricht. Dies sah man bisher bei Star Trek noch nie, dass ein Plot auf eine Person, hier Sisko, der sowohl Captain der Sternenflotte als auch Abgesandter der Propheten ist, zugeschnitten wurde. Das Zusammenspiel der Charaktere läuft bei dieser Doppelfolge übrigens auch perfekt ab. Bis auf den anfangs gebrochenen Sisko und die neue, aber auch blasse Ezri Dex, bieten alle DS9-Charaktere das, was sie am besten können. Gar brillant wirkt die Kombination zwischen Kira und Odo, der Männerfreundschaft O'Brien und Bashir, die noch von Quark ergänzt wird, die fast familiäre Beziehung zwischen Worf und Martok und natürlich das Zusammenspiel der Siskos, die er als Familie Siskos Queste löst.
Mit dem Auftakt zur 7. Staffel revolutioniert man das Verhältnis zu den Propheten. Während sie bisher immer geheimnisvolle Wesen waren, die scheinbar willkürlich Sisko zu ihrem Abgesandten machten, stellt man nun eine klarere Verbindung her. Das ist auf der einen Seite entmystifizierend, da die Propheten immer durch die geheimnisvolle, allwissende Komponente zu überzeugen vermochten, gleichzeitig ist es aber plausibler, da die Propheten nun nicht mehr so uneigennützig wirken wie bisher. Die Revolutionierung von Siskos persönlichen Verhältnis zu den Propheten ermöglicht es, dass einerseits die Religiosität der Bajoraner nicht angegriffen wird, da ja nur Sisko Einblick hinter den Kulissen hat, zugleich aber die Propheten nicht mehr nur als Götter dargestellt werden. Sie sind zugleich eine eigene Spezies mit eigenen Interessen. In diesem Schritt gelingt es den Autoren, die Wiedereinrenkung des Misslungenen gleichzeitig mit einem Wandel zu verbinden. Der Selbstfindungstrip Siskos und die Rückkehr der Propheten werden nicht banalisiert, was sehr vielversprechend ist. Leider ist die Zukunft weniger rosig. Siskos Berufung gestaltet sich im Finale der Serie als trivial. Das Ergebnis enttäuscht nach der aufwendigen Herleitung über 7 Jahre. Auf der anderen Seite haben wir in dieser Episode Esri. Nachdem die Darstellerin von Jadzia für keine weitere Staffel zur Verfügung stand, waren die Autoren in der Not, Ersatz zu schaffen. Die neue Esri bringt gleich einige Handlungsansätze mit, da ihr Auftreten auf DS9 selbstverständlich für Probleme sorgen wird. Leider gelang es den Autoren aber in der gesamten Staffel nicht, darüber hinauszugehen. Weder Esris Familie noch ihre unsichere neue Identität vermochten zu überzeugen. Letztlich machte man aus ihr dann wieder eine Jadzia, die aber ungebunden ist und somit das damals unterschlagene Verhältnis mit Julien ausleben kann. Insgesamt letztlich 2 recht gute Episoden, die eine vielversprechende Einleitung bieten, deren Ansätze jedoch später eher im Sand verlaufen, eben wie das Gesicht im Sand.
Kommen wir nun zum Fragen- und Antwortteil. Malte, in der Doppelfolge wird mit den Romulanern die 3. große Macht aus The Original Series auf der Station eingeführt. Aber leider sind Kretak und ihre Anhänger nicht sehr oft zu sehen, was man an der anderen Rollenbesetzung schon in Inter Arma Enim Sinent Leges, also unter den Waffen schweigen die Gesetze, sieht, da Kretak nicht mehr von Megan Cole, sondern von Adrien Barbeau verkörpert wird. Hat man den Romulanern nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet oder sind sie gar nicht so mächtig wie in TOS und TNG dargestellt? Als Parallele bieten sich ja die Klingonen mit dem häufigen Gaststar Martok an.
Die Romulaner sind tatsächlich eine Spezies, die etwas zu kurz gekommen ist. Als man sie in TNG als mächtige und gefährliche Spezies wieder einführte, galten sie noch als Großmacht, die nach 50 Jahren wesentlich mehr geachtet wurde als die Klingonen. Und so hatten wir in TNG auch feste Charaktere, wie zum Beispiel Commander Tomalak, die immer wieder in Romulaner-Episoden auftauchten und stets gefürchtet wurden. Mit DS9 erfuhr das einen Wandel. Tatsächlich kam man erst nach 5 Jahren darauf, dass es die Romulaner überhaupt noch gibt. Allerdings hat man sie deutlich entschärft. Die Föderation geht ziemlich kaltblütig mit ihnen um, das große Theater um die neutrale Zone gehört der Vergangenheit an und letztlich findet man sich sogar in einem Bündnis. Die romulanischen Strukturen sind derweil sehr durchsichtig geworden. Inzwischen kann man sogar sagen, dass die klingonischen Machtkämpfe gefährlicher anzusehen waren als irgendwelche romulanischen Drohungen. Um aber den ersten Teil deiner Frage zu beantworten, ob man ihnen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. Die Romulaner als klassisches TNG-Feindbild kamen einfach des Dominion-Wegens nicht mehr in Frage, deshalb wurden sie wahrscheinlich eher nebensächlich. Natürlich konnte man sie nicht totschweigen, deshalb tauchten sie wohl auch wieder auf, doch 2 feindliche Imperien wäre wohl doch zu unübersichtlich geworden. Die Situation bedingt es einfach, ihnen nur begrenzt Aufmerksamkeit zu schenken, meines Erachtens aber ausreichend genug. Aber eine Frage an dich, Thorsten. Eine nicht unwichtige Nebenrolle nimmt in dieser Episode auch Kira an. Sie wird befördert, sie geht Risiken ein und operiert zunehmend unabhängig. War das in deinen Augen schon lange mal fällig, weil sie möglicherweise vom gleichen Erster-Offizier-Syndrom wie Riker betroffen war, oder wie siehst du das?
Kira Nerys ist ein Charakter, der im Laufe der Serie reifer und erwachsener geworden ist. Wenn man sich an die wilde Kämpferin aus Der Abgesandte erinnert, so hat sie sich schon zu einem mehrschichtigen Charakter entwickelt, der auch andere Talente hat und sie auch einsetzt, wie zum Beispiel in der Folge Die zweite Haut als Cardassianerin oder als Beobachterin ihrer Mutter im Tiefes Unrecht. Dabei waren Kiras aufbrausende Mentalität und ihr Instinkt immer Stärken ihres Charakters, die sie als immer reifer werdende Person benutzte. Als erster Offizier führte sie anfangs nur Siskos Befehle aus, gewann aber immer mehr sein Vertrauen und erreichte den wirklichen Status einer Nummer 1, die zwischen Captain und Crew steht, ähnlich wie Riker. Als höchste Angehörige der bajoranischen Miliz musste sie auch oft eigene Initiative zeigen und wurde ins kalte Wasser geschmissen, um als Führungspersönlichkeit ihre Erfahrung zu sammeln. Bei Gesicht im Sand kommandiert sie erstmals über einen längeren Zeitraum hinweg DS9, was sie ganz gut macht. Schließlich bekommt sie auch nach Siskos Verschwinden im Finale What You Leave Behind das Kommando über DS9. Um deine Frage wieder aufzugreifen, Malte, ich finde, Kira hatte vorher schon Gelegenheit, Erfahrung als Captain zu sammeln, weshalb das Kommando der Station der nächste logische Schritt war. Ich weiß nicht, ob man dies konkret mit Riker vergleichen kann, da die DS9-Crew nicht so homogen wie die TNG-Crew ist. Da Kira nicht der Sternflotte angehört, ist sie nicht unbedingt der erste Offizier für Sisko wie Riker für Picard. Dennoch finde ich es in der siebten Staffel spät, dass Kira erst dann ein richtiges Kommando bekommt, beziehungsweise nicht schon früher ein Kommando angeboten bekam. Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen. Entweder hat Kira schon eine hohe Position in der bajoranischen Miliz inne, oder die Produzenten wollten die ständigen Raika-Ausreden nicht erwähnen. In deinem Statement vorhin hast du den neuen Charakter Ezri Dex angesprochen. Wie fandest du ihren Auftritt in der Doppelfolge? Meinst du, die Produzenten wollten eine neue Dex, eine Jetsia-Kopie oder einfach nur eine flache Mischung? Denn im Hinblick auf die nächsten Episoden entwickelt sich Ezri meiner Meinung nach nicht viel weiter.
Diese Frage lässt sich recht einfach beantworten, da es uns die Autoren diesbezüglich auch sehr einfach machen. Jetsia fiel immer durch ihre Ruhe und Gelassenheit auf. Ezri ist dagegen nervös, hektisch. Ein stark auffallender Kontrast. Und so versuchte man anfangs Dex nicht nur in neuer Verpackung, sondern auch als neuen Charakter zu verkaufen. Dass man damit mehr oder weniger scheiterte, brauche ich ja wahrscheinlich nicht mehr zu erwähnen. Letztlich stellte sich einfach das Problem, dass man Ezri mit der inneren Jetsia konfrontierte und das schließlich dazu führte, dass sie selbst immer mehr zu Jetsia wurde. Zum einen hatte man mit einer verbleibenden Staffel kaum mehr Zeit zur Charakterentwicklung, zum anderen war es ja kein geplanter Charakterwechsel und so fällt Ezri auch mehr oder weniger mit der Tür ins Haus. Der Konflikt, den man zwischen Ezri und den anderen DS9-Charakteren aufzeigen wollte, wird einfach noch durch die große Trauer um Jetsia beeinträchtigt. Man hätte diesen Konflikt weitaus intensiver darstellen können, wenn erstmal eine Zeit lang keine Dex auf der Station gewesen wäre. Dass Ezri sich nicht entwickelt, kann man so nicht sagen. Sie entwickelt sich schon, nur ist es im Prinzip eher der Jetsia-Teil in ihr als sie selber. Sowohl die immer schon angedeutete Liebe zu Bajir, als auch die Probleme der lebhaften Jetsia mit dem konservativen Worf sind ja alles Überbleibsel der Jetsia-Zeit, die in Ezri ausgelebt werden, aber sie selber gar nicht betreffen. Insofern gibt es eine Entwicklung, aber der eigenen Identität von Ezri hilft es nicht, eher im Gegenteil. Aber zu meiner letzten Frage. Die Paargeister nehmen mit diesen beiden Episoden weiter an Bedeutung zu. Was persönlich denkst du über sie, Thorsten? Tragen sie der Spannung bei oder wirken sie vielmehr lächerlich, weil man damit eine strikte Gut-Böse-Unterscheidung einführt?
Im Laufe der Serie haben die Paargeister immer mehr an Bedeutung gewonnen. Doch leider werden sie in Bezug zu den Propheten in ein ganz flaches Freund- und Feindschema gesteckt. Die Propheten verhalten sich zu ihrem Volk, den Bajoranern, fürsorglich und sind die Guten. Die Paargeister sind die Gegner der Propheten, da sie nicht ins Wurmloch dürfen und sich auch nicht fürsorglich für die braven Bajoraner einsetzen. Demnach sind sie die Bösen. Das ist alles. Selten hat man bei Star Trek so eine niveaulose und simple Rasse eingeführt und es ist erstaunlich, dass sich solch mächtige Wesen nur im Freund-Feind-Schema darstellen lassen und sich auch so verhalten. Gerade bei Star Trek stehen eher diplomatische Lösungen auf der Tagesordnung, da passen die klassischen Bösewichte und die wahren Guten nicht so richtig ins Bild, obwohl DS9 mit dem Krieg auch ein Star Trek-untypisches Thema hat. Zwar wurden den Paargeistern auch Folgen gewidmet wie Zeit der Abrechnung oder Entscheidung auf Empok Nor, doch leider entwickeln sie sich bis zum Finale nicht weiter, was ich einfach unprofessionell finde, da selbst Dukat als klassischer DS9-Bösewicht noch tiefere Schichten hat. Leider tritt mit Spezies 8472 bei Voyager eine weitere Spezies auf, die zwar zur Spannung der Folge aufgrund ihrer Gefährlichkeit beiträgt, die an sich aber auch nur einen simplen Bösewicht darstellt. Bei TNG gab es so etwas nicht, wenn man mal von Amos aus die schwarze Seele absieht. Die Einfachheit der Propheten und Paargeister tragen zwar zur Spannung der Doppelfolge bei, wenn man an den Mordanschlag und an die Benny Russell-Sequenz denkt, aber richtig ernsthaft erscheinen die Paargeister nicht. Sie sind einfach nur blass. Damit wäre die Mai-Ausgabe des Episodencafés beendet. Wir hoffen, Sie hatten viel Spaß beim Zuhören. Anregung, Kritik und sonstiges Feedback schicken Sie bitte an unsere E-Mail-Adresse appcafé@startrek-index.de. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und hören uns im Juni wieder.
Eine Produktion des deutschen Star Trek Index, DSI, unter www.startrek-index.de.